Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ja, im Vatikan geht es derzeit drunter und drüber. Ein Kammerdiener, der Papstdokumente stiehlt, und die Vatikanbank, die mit Geldwäscherei und der Mafia in Verbindung gebracht wird. Der Papst rotiert und probiert, das schlechte Image des Vatikans aufzupolieren, gerade im Bereich seiner Finanzen. Geholt hat er dafür einen ausgewiesenen Experten für die Bekämpfung von Geldwäsche, den Schweizer René Brühlhardt. Der ist seit ein paar Wochen am Arbeiten im Vatikan und jetzt bei uns im Tagesgespräch. Susanne Brunner stellt die Fragen.
Das Tagesgespräch.
René Brühlhardt, Sie sind Experte für Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung. Sie haben eine neue Stelle im Vatikan. Haben Sie gut angefangen?
Ja, danke für die Nachfrage. Sozusagen vor gut 3,5 Wochen meine Anfänge hier im Vatikan und es macht immer noch Spass.
Ich weiss nicht, ob es nur ich bin, vielleicht habe ich zu viel Umberto Eco oder Dan Brown gelesen, aber ich stelle mir das irgendwie als einen aufregenderen Job vor als andere Jobs. Ist das Ihnen auch so gegangen? Jetzt einfach Vatikan als Arbeitsort?
Ja, gut. Lassen wir vielleicht mal Fiktion sein. Es ist ein spezieller Ort, das kann man sicher nicht wegreden. Übt eine gewisse Faszination aus. Aber lassen wir jetzt mal schauen, wie das die nächsten Zeiten über die Bühne gehen und ob dann irgendwo Fiktion plötzlich gleich Realität wird.
Also Sie sind gespannt auf das. Ich muss mir vielleicht sagen, weil ich stelle mir so vor, Sie sind irgendwo in einem langen Gang, irgendwo im Vatikan, wo es wahrscheinlich auch noch Geheimgang hat und so weiter, ist Ihr Büro. Ist das gar nicht so?
Ja, also der Gang ist lang, das Büro ist schön, aber es ist ein bisschen leicht, kommt gleich auch noch rein.
Ein bisschen leicht kommt gleich auch rein. Aber man muss sich vorstellen, es ist im Herz eigentlich vom Vatikan selber.
Ja, es ist im Herz selber.
Was reizt Sie eigentlich daran, so eine Aufgabe zu übernehmen, die Sie jetzt übernehmen?
Ich glaube, es geht schlussendlich weniger darum, um Geldwäschereibekämpfung, sondern es geht schlussendlich wirklich darum, mitzuhelfen, etwas aufzubauen, ein nachhaltiges, ein gut funktionierendes System können aufzusetzen und dort auch einen aktiven Part können zu übernehmen. Das Endziel von dem Ganzen ist natürlich nachher wirklich, dass man entsprechende Stabilität herbringt und dass man halt dort nachher vielleicht auch mit gewissen Vorurteilen oder vielleicht mit gewissen Begebenheiten, die die Vergangenheit mit sich gebracht haben, aufräumen
kann. Das ist ja so. Also der Vatikan ist ja ein bisschen in Verruf geraten. Jetzt nicht nur einfach in so Roman wie von Dan Brown oder so. In den 80er Jahren hat man einen Bankdirektor erhängt aufgefunden, eine Sekretärin, seine Sekretärin ist aus dem Fenster gestürzt, ein anderer Beteiligter ist vergiftet worden. Jetzt hat es wieder, geht ein Prozess, jetzt wo Sie gerade dort sind, läuft ein Prozess mit jemandem, der Sachen vom Vatikan enthüllt hat. Also, wo fährt man denn da überhaupt an?
Ja, es wird einem sicher nicht langweilig, oder? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist sicher mal gerade am Anfang, dass man eigentlich versteht, um was geht's. Dass man aber auch versteht, was für Mechanismen sie rum und dass man nachher auch Mentalität als solches fährt, darf verstehen, wo hier auch vorherrscht. Und wie gesagt, das kann man sicher nicht jetzt irgendwo innerhalb von 3-4 Wochen machen.
Was heisst eigentlich, also ich weiss, Sie haben die höchste Diskretion, Herr Brühlhardt, aber Ihre Aufgabe ist eigentlich, eine Art zu schauen, dass der Vatikan einen besseren Ruf bekommt?
Wenn das nachher eines von den Endprodukten wäre, dann wäre man sicher nicht abgeneigt, dass dem so ist. Aber die Aufgabe selber ist eigentlich relativ klargestellt. Und in dem Sinn, dass der Vatikan schon vor über 2 Jahren eigentlich angefangen hat, doch massive Anstrengungen zu unternehmen, um ein System aufzusetzen, um sich mit diesen ganzen Missbrauchssachverhältnissen, sofern dass sie da wirklich fundiert sind, können auseinandersetzen. Jetzt hat man offensichtlich gesehen, dass das in dieser kurzen Zeitspanne nicht gerade endlos gut so funktioniert hat, wie es hätte sollen funktionieren. Und das ist schlussendlich meine Funktion hier, eigentlich gerade in die Richtung, dass es darum geht, wirklich nachher ein funktionierendes und insbesondere auch ein nachhaltiges System im Bereich von der Missbrauchsbekämpfung im Zusammenhang mit dem kleinen Finanzzentrum, das man hier hat, können entsprechend aufzusetzen.
Also heisst eigentlich Transparenz in die Finanzen hineinzuschaffen, also in die Vatikanbank zum Beispiel, in die Geldströme oder wo Konten dort rein und rausgehen, das ist eigentlich die Aufgabe.
Ja, unter anderem. Also, es ist immer so eine Frage, was man unter Transparenz versteht. Also, hier geht es schlussendlich darum, um eine Missbrauchsvorbeugung. Und Transparenz für die, die sie nachher auch entsprechend müssen und sollen anwenden. Und das ist etwas, was vielleicht in den letzten Jahren möglicherweise ein bisschen zu kurz gekommen ist und wo man jetzt eigentlich ein verstärktes Augenmerk möchte darauf werfen.
Sie sind ja von Freiburg, Herr Brühlhardt, hat es Sie erstaunt, dass der Vatikan mit solchen Problemen zu kämpfen hat? Man denkt ja immer, der Vatikan sollte heiliger sein als andere, oder?
Als guter Katholik kann ich mich jetzt vielleicht nicht gross darüber äußern, aber es menschelt vielleicht überall.
Eine sehr diplomatische Antwort, also Sie haben sich offenbar schon eingeschafft. Ich will eigentlich auf Ihr Spezialgebiet gehen. Bekämpfung von Geldwäsche, das ist Ihr Spezialgebiet. Kann man sagen, wo Geld ist, da findet man auch Geldwäscherei?
Ja, auf den ersten Blick kann man das so vielleicht zusammenfassen, aber ich glaube, es geht schlussendlich mehr darum, sozusagen zu verstehen, wo dass die entsprechenden Finanzströme zusammenkommen und wo das dann nachher möglicherweise so entsprechende Verwundbarkeit oder Risiken rum sind. Also ich glaube, dort muss man schlussendlich schon ein bisschen differenzieren. Und nochmal, ich würde hier weniger wirklich von Geldwäschereibekämpfung reden, als vielmehr von Missbrauchsbekämpfung im Finanzbereich, insbesondere wenn man gerade die letzten, würde ich mal sagen, zwei Dekaden angeschaut hat, jetzt sogar die letzten 5-8 Jahre mit dem arabischen Frühling, mit der ganzen Steuerstreitigkeit im Zusammenhang mit den USA etc. Das sind Welten, die irgendwo mehr und mehr zusammenwachsen. Oder früher hat man noch klare Trennung zwischen der Geldwäschereithematik und der ganzen Steuerthematik. Heutzutage kann man das nicht mehr wirklich so auseinanderhalten.
Also Missbrauch als Oberbegriff, jetzt sind Sie ja 8 Jahre lang sind Sie im Fürstentum Liechtenstein gewesen. Fürstentum Liechtenstein hat als Paradies gegolten für eben solche Missbrauch oder Geldwäsche oder Konten, Steuerhinterziehung. Der Ruf ist angeschlagen gewesen. Wenn Sie so eine Aufgabe fassen, wo finden Sie denn überhaupt an? Es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass Banken einfach sagen, kennen Sie, Herr Brühlhardt, schauen Sie Konten an, wir zeigen Ihnen die Geldflüsse.
Vielleicht möchte die ja gar nicht sehen, oder im Anfangsstadium. Ich glaube, es geht darum, sich an die jeweiligen Aufgaben entsprechend können anzupassen. Jede Aufgabe ist schlussendlich anders. Jeder Finanzplatz hat ihre Eigenheit. Und von dem her, der erste Schritt in meinen Augen ist diesbezüglich wirklich der wichtigste. Und das ist mal, wirklich mal einfach zu verstehen, um was es überhaupt geht. Können nachzuvollziehen, wo das Problem sind, wo das Risiken sind, wo das Verwundbarkeiten sind, was für Players sind involviert und nachher gestützt auf das kann man nachher nach und nach auch entsprechende Methodik entwickeln.
Also wo die Risiken sind, wenn Sie ein Beispiel sehen, was ist denn so ein Risiko, wo Sie können sagen, mal das ist jetzt eigentlich, das bietet sich gerade so an für Missbrauch?
Wie gesagt, es kommt auf den Platz selber drauf an, oder? Wenn gewisse Produkte angeboten werden, wo vielleicht die wenigsten verstehen, dann haben sie sicher mal ein gewisses Risiko.
Also Finanzprodukte in dem Sinn?
Finanzprodukte zum Beispiel, oder wenn möglicherweise im angelsächsischen Raum gewisse Trusts angeboten werden, wo man schlussendlich nicht weiss, wer das ultimativ berechtigt ist an diesen Geldern, dann hat man möglicherweise auch ein Problem damit, oder? Weil das nachher eine Tür öffnet für potenzielle Handlungen im Zusammenhang mit Geldwäscherei oder was auch immer. Und dort ist nachher die Frage, was kann man für flankierende Massnahmen ergreifen, sei das auf regulatorischer Ebene oder halt nachher auch im Bereich von der Informationsbeschaffung, dass man nachher eigentlich das so weit kann, in einem konstruktiven Sinn kann begleiten.
Es ist ein Beispiel, ist immer wieder zitiert worden, wo man Ihnen als Erfolg, wo ein Erfolg ist, von Ihnen darüber geschrieben hat, ist zum Beispiel, Sie haben ein Privatflugzeug von Saddam Hussein gefunden, via ein Finanzkonstrukt. Das heisst, Sie müssten eigentlich via so ein Finanzkonstrukt schauen, wo ist das Ende von dem und was man dann dort findet und wer dort dahinter steht, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ohne jetzt in Details hineinzugehen, man kann sich so vorstellen wie ein Puzzlespiel, oder? Sie hat viele verschiedene Teile. Ein Teil sind vielleicht Finanzinformationen, ein anderes Teil sind vielleicht Gesellschaftsinformationen, ein drittes Teil sind vielleicht Personeninformationen und die versuchen sie nachher nach und nach zusammenzusetzen und irgendwann ist mal, da gibt's hoffentlich ein entsprechendes Bild, wo sie nachher auch entsprechende Resultate können vorweisen.
Aber sie müssen eigentlich wissen, was sie suchen? Oder ist das dann alles im Laufe von Ermittlungen, wo sie mal merken, aha, da ist ein Geldfluss, wo man nicht genau sagen kann, zu wem der gehört, oder da ist auch viel Geld drauf, oder ich nenne anders, Immobilien, Juweliere sind ja manchmal zum Teil auch gefährdet, oder Luxusauto, all so Sachen.
Ich meine, schlussendlich hat man ja ein entsprechendes System, das auf nationaler Ebene wo zumindest sollte funktionieren. Und dort haben sie einerseits Aufgaben von Behördenseite her, aber sie haben auch Aufgaben von den entsprechenden Finanzintermediären, von den Banken, von den Versicherungen, zum Teil auch von den Treuhändern, von den Anwälten etc., wo auch schlussendlich eigentlich im gleichen Boot drinnen hocken. Und da geht's eigentlich darum, dass man Rahmenbedingungen tut schaffen, dass die verschiedenen Players, dass die nachher auch in einem sehr, sehr vernünftigen Rahmen miteinander arbeiten können.
Das klingt jetzt eigentlich ein bisschen abstrakt. Ich sage jetzt mal so, weil irgendwie die Players, das sind, also das Gleiche, was man ja hat, ist eine Art, das sind Gelder aus zum Teil illegalen Geschäften. Bleiben wir jetzt mal bei denen. Steuergelder werde ich nachher auch noch drauf kommen. Wo irgendwie gewaschen werden von Bankkonto zu Bankkonto oder über Finanzkonstrukt, also oder und dann muss man irgendwie schauen, dass man kann verhindern oder entdecken, wenn es Gelder sind, wo man das Gefühl hat, aber die gehören eigentlich nicht dahin.
Ja, schauen Sie, wenn Sie die gesetzlichen Vorgaben anschauen und versuchen da vielleicht ein bisschen weniger abstrakt oder formell darüber können zu reden, aber Banken per se, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, die haben Verpflichtung, wenn sie Verdacht oder Verdachtsmoment haben im Zusammenhang, dass mögliche Transaktion oder Geschäftsbeziehung oder was auch immer vielleicht nicht so läuft, wie sie sollte oder wo sie nachher möglicherweise gewisse Hinweise haben, dass potenziell Geldwäschereihandlungen drinnen, also in dieser Geschäftsbeziehung oder wie die Geschäftsbeziehung vorgenommen worden sind oder vorgenommen werden, sind sie verpflichtet, das an einer Behörde zu melden. Und das ist nachher bei dieser Behörde, dass sie die Möglichkeit hat, die Art von Filterfunktion auch entsprechend auszuüben, dass diesbezüglich nachher auch nicht unnötigerweise Strafverfolgungsbehörden sozusagen mit diesen Sachen belastet werden. Aber wenn man nachher das entsprechend kann, gestützt auf die Analyse, gestützt auf die zusätzlichen Informationen, die man von Behördenseite her einholen. Wenn man dort zum Schluss kommt, dass da wirklich sozusagen Fleisch am Knochen ist, dann soll eine Strafverfolgungsbehörde nachher auch tätig werden. Und in dieser sozusagen Schiene, angefangen beim Finanzintermediär, bis möglicherweise schlussendlich zu der Strafverfolgungsbehörde her, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, oder zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe in diesen ganzen Jahren, dass die Zusammenarbeit auch zwischen den Finanzplatz teilnehmen, also sprich der Bank oder der Versicherung oder was auch immer, und deren zuständige Behörde, nennen wir sie jetzt hier mal Financial Intelligence Unit, dass das ein konstruktiver und auch ein vertrauenswürdiger Ansatz ist, der dort im Sinn vom Gesamten geführt wird.
Also im Idealfall würde Ihnen eine Bank zum Beispiel sagen, wir haben da eine Transaktion oder jemand, der gekommen ist, also es hat ja gerade einen Fall gegeben, jetzt die Woche in der Schweiz mit jemandem, der ein Nummernkonto aufmachen will, würde das melden und Sie wurden dann tätig, Sie haben es gesagt, Financial Intelligence Unit, das ist die Behörde, wo Sie vorgestanden sind in Liechtenstein, also eine Art wie eine Detektivarbeit, stelle ich mir das vor, und Sie schauen dann, ist da etwas dran oder wo müssen wir weiter ermitteln?
Ja, absolut, oder? Das ist jetzt nicht im Idealfall. Also gut, wir hoffen natürlich alle, dass es möglichst wenige solche Sachverhalte gibt. Aber wenn es nachher solche Sachverhalte gibt, das System nachher auch funktioniert. Aber dort ist nachher umso wichtiger auch, nicht nur, dass man wartet, bis sozusagen die Banken auf einem zukommen, sondern dass man dort auch entsprechend einen Austausch hat und dass man bei einem von Behördenseite her sieht, dass möglicherweise der Platz als solches tangiert ist oder gewisse Players vom Platz entsprechend tangiert sind, dass man dort halt nachher auch proaktiv auf die zugeht und dort nachher auch entsprechend einen Austausch fährt.
Was heisst eigentlich, wenn Sie Geldwäschereibekämpfung oder Missbrauchsbekämpfung machen, ist nicht nur eine Frage von Ermittlung oder woher die Gelder kommen, sondern auch Mechanismen entwickeln, damit man gar nicht mehr in Versuchung kommt, einen Finanzplatz zu brauchen. Also zum Beispiel, ich komme zum Fürstentum Liechtenstein zurück.
Ja, ich meine, die Idee ist schlussendlich, dass man ein präventives System aufsetzt und nicht sozusagen wartet oder in seinem Schreibtisch hockt und irgendwo die Füße hochlagert und der schaut irgendwo, bis irgendetwas eingeht. Sondern ich glaube, man hat hier wirklich eine relativ wichtige Aufgabe, wo es darum geht, schlussendlich auch ultimativ die Stabilität vom Finanzplatz selber, sei es in Liechtenstein oder wo auch immer, aufrechtzuerhalten und zu schauen, dass sie nicht tangiert wird. Und dort ist es gerade bei diesen Finanzplätzen, die international fest und stark verankert sind, wichtig, dass man das Umfeld schafft, dass man einerseits an die relevanten Informationen herkommt, andererseits aber auch in einem vernünftigen Ausmaß und vor allem in einem konstruktiven Ausmaß mit den Finanzintermediären, also sprich mit den Finanzinstituten, kann vernünftig zusammenarbeiten.
Sie sind 8 Jahre sind Sie im Fürstentum Liechtenstein gewesen. Ist jetzt Geldwäscherei, Missbrauch dort nicht mehr so gut möglich?
Das wird man müssen sehen. Nein. Ich glaube, schauen Sie, überall dort, wo Sie Finanzplätze haben, kann es zu Missbrauchshandlungen kommen. Viel entscheidender ist schlussendlich eben, kann man die sozusagen ein bisschen minimieren? Kann man die auf ein Minimum reduzieren? Und das ist eigentlich das entscheidende Element, wenn man nachher wirklich mit solchen Sachverhalten konfrontiert wird, hat man die entsprechenden Massnahmen, hat man die entsprechenden Instrumente in der Hand, dass man diesbezüglich auch tätig werden kann und dass man das entsprechend aufarbeiten kann.
Was ist da so ein Instrument? Zum Beispiel Weissgeldstrategie?
Also ich habe sicher nicht den Begriff erfunden und ich finde es eigentlich ehrlich gesagt als Begriff von irgendwo etwas, wo von den Medien schlussendlich transportiert wird. Wie wollen Sie das schlussendlich definieren? Oder? Das, was man vielleicht heute sozusagen als Weissgeldstrategie würde anschauen, ist vor 5 Jahren sicher das ganz anders ausgesehen. Aber ich glaube, es geht viel mehr in diesem Bereich darum, dass man weiss, was für Risiken hat man schlussendlich, oder? Und auf dem Finanzplatz selber. Und wenn man jetzt gehen wir in die unversteuerten Gelder rein. Wenn man weiss, dass auf dem Platz sehr, sehr viele unversteuerte Gelder um sind, nach der heutigen Leseart beziehungsweise nach der Leseart vom Ausland, dann geht es, glaube ich, darum, dass man sich dann Risiken bewusst ist und dass man sehr, sehr zügig nachher auch ein vernünftiges Umfeld kann schaffen, sei das rechtlicher Natur oder halt nachher auch im Sinn von mehr Kennen, dass man die Risiken nachher kann minimieren kann.
Also unversteuerte Gelder, das ist, schon der Anfang von einem Risiko, weil man gar nicht weiss, woher die Gelder kommen. Ist in die Richtung?
Nein, nicht unbedingt, sondern mehr aus der Richtung, dass man nachher vom Ausland unter Druck kommt, oder? Wenn man sieht, was in der Schweiz leider mit USA passiert ist, was in dem Land, wo ich vorher gearbeitet habe, mit einem Nachbarsland passiert ist, etc., dass man sich bewusst ist, was hat man für ein Risikopotenzial rum und ist man entsprechend gewappnet, dass solche Druck aus dem Ausland kommen oder so, entweder, dass man standhaft bleiben kann, beziehungsweise, dass es nicht möglich ist, dass man dort halt nachher entsprechende Massnahmen kann ergreifen kann, dass man relativ schnell eine Rahmenbedingung kann setzen, dass man die Art von Stabilität, die man braucht, um vernünftig auf dem Finanzplatz zu arbeiten, dass man die wieder herstellen kann.
Und Stabilität, das heisst, dass man eben, wie soll ich sagen, ja, ich kann es fast nicht anders sagen, eine Art halt weisses Geld nimmt oder mindestens weiss, woher die Geldströme oder versucht zu wissen, woher die Geldströme kommen.
Gut, dass man weiss, woher das Geld kommt oder so, das hoffe ich schwer, dass das der Fall ist und dass das möglich ist, oder? Das auch können zu verstehen. Die Frage ist mehr nachher, ist das, was vielleicht im Ausland strafbar ist, ist das auch in der Schweiz strafbar oder in einem anderen Land strafbar oder nicht? Und wenn dem nicht so der Fall ist, dass man nachher auch kann verstehen oder muss verstehen, was das für mögliche Implikationen könnte haben im Land selber nachher.
Ich möchte gerade bei der Schweiz im Moment bleiben. Die Schweiz hat sich ja eine Art als Vorreiterin gesehen im Kampf gerade gegen Geldwäscherei. Und jetzt sind es offenbar nicht mehr so. Also zum Beispiel die Egmont Group, das ist eine Art die Geldwäscherei-Meldestelle von der Welt, 127, wo sie Vizepräsident sind, hat die Schweiz verwarnet, weil sie tauschen zu wenig Informationen aus mit ausländischen Meldestellen oder mit dem Ausland. Also ist die Schweiz gar nicht mehr so vorbildlich, Herr Brühlhardt?
Gut, es ist nicht an mir, jetzt irgendwo über die Schweiz zu richten oder zu urteilen. Ganz im Gegenteil, in meiner Funktion innerhalb von der Egmont Gruppe habe ich immer und werde auch weiterhin ein grosses Interesse haben, dass die Schweiz einer von den 131 Mitgliedern bleibt. Und ich glaube jetzt mit der momentanen Gesetzesvorlage sieht das nicht so schlecht aus. Also ich hoffe von dem her schwer, dass wir die Schweiz auch in Zukunft innerhalb von der Egmont Gruppe dürfen begrüssen.
Das heisst, der Bundesrat, der muss das Geldwäschereigesetz revidieren, kommt da nicht das Bankgeheimnis in die Quere?
Schauen Sie, es gibt gewisse internationale Standards, wo, wenn man in den entsprechenden Gremien möchte dabei sein, die müssen eingehalten werden. Und dort geht es nachher auch um eine klare Interessensabwägung, dass da hier das Problem im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis ist oder soll sein. Wie gesagt, wird das entsprechend zur Kenntnis genommen. Und nochmal, ich hoffe, dass die momentanen Unzulänglichkeiten, dass die relativ rasch behoben werden können.
Sie haben am Anfang vom Gespräch gesagt, es fließt immer mehr zusammen. Also eine Art das, wo Geldwäscherei ist, unversteuerte Gelder oder auch globalisiert, so wie das ist. Es ist die Woche, ist ein Fall vor dem Europäischen Gericht für Menschenrecht. Es geht um ein Gesetz in Frankreich, wo Anwälte zwingt, wenn sie den Verdacht haben, dass ihre Klienten Geld waschen, dann müssen sie das melden. Wie sinnvoll ist so ein Zwang? Weil es geht ja eigentlich so das Grundprinzip von Anwalt, Freiheit oder Berufsgeheimnis von Anwälten, was eine Art ein Grundstein ist von der Demokratie oder von Rechtsstaatlichkeit.
Es ist nicht nur in Frankreich so, oder? Es gibt einen klaren internationalen Standard, wo die Anwälte als solches auch unter Geldwäschereiregelungen setzt. Die Frage steht aber nachher, und das ist die entscheidende Frage, in welcher Funktion ist der Anwalt tätig? Wenn der Anwalt sozusagen im Sinne von einer finanziellen Tätigkeit für seinen Kunden agiert, dann fällt er sicher drunter. Wenn er in seiner, nennen wir es mal, hoheitlich-anwaltlichen Tätigkeit agiert, dann fällt er nicht drunter. Oder? Und da gibt es nachher auch gewisse Graubereiche. Und es ist schlussendlich eine Werteabwägung. Und, also ich würde jetzt eher mal eine Position einnehmen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die gängige Haltung heutzutage. Wenn der Anwalt wirklich in ursprünglich hoheitlichen Tätigkeit agiert, also wirklich im Sinn von einer Vertretung als solches, zum Beispiel in einem Strafverfahren oder so, dann überwiegt im Prinzip das Recht auf Vertretung, als dass dort nachher eine Meldung müsste kommen.
Aber es würde helfen, wenn ihr das zum Beispiel müsst. Also eben Verdachtsfälle, also auch Banken, die ja Verdachtsfälle eigentlich melden oder müssen, oder ab gewissen Sachen. Jeder so einen Schritt hilft jemandem, der gegen den Missbrauch muss kämpfen.
Es hilft sicher, oder würde helfen, oder könnte möglicherweise helfen, oder wir müssen vielleicht auch immer noch in den Einzelfällen als solches anschauen. Aber nochmal, ich glaube, man darf jetzt ja nicht alle irgendwo Werteprinzipien, die man in den letzten 100 Jahren geschaffen hat, oder so, über den Haufen werfen, nur unter dem, sozusagen, Verdikt von der Geldwäschereibekämpfung, oder was auch immer. Man hat relativ viele Instrumente in den letzten Jahren in die Wege, oder aufgesetzt und in die Wege geleitet. Und, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass nicht immer der Ruf kommt nach noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern dass man sich auch mal zurücklehnt und sich überlegt, funktioniert es denn überhaupt, das System, das wir heute haben? Und wenn ja, ist gut, und wenn nein, nicht, dann wie kann man das jetzige System entsprechend verstärken und verbessern? Und der Ruf immer nach mehr, das ist nicht immer nachher auch nur gerade förderlich.
Sie arbeiten jetzt schon jahrelang mit dem. Was denken Sie denn, ist das System jetzt, also, oder hat auch so etwas stattgefunden, wie ein Wertewandel im Sinn von, dass man das Staaten anerkennt, ein Ruf ist eben auch etwas Wichtiges, also muss man etwas dafür tun?
Absolut. Ich glaube, mehr denn je sind wir irgendwo gerade in einem Umfeld, und die ist vor allem noch gefördert worden durch die ganze Finanzkrise, angefangen vor 4-5 Jahren, wo man fast sagen kann, dass Reputation mittlerweile fast gleichzusetzen ist, auch mit Stabilität, zumindest bei der Aussenwahrnehmung. Und das ist etwas, wo Staaten halt nachher leider zum Teil auch zu Unrecht unter Druck gesetzt werden mit den entsprechenden Verdikt. Und ich glaube, hier vielleicht ein bisschen aktiveren Ansatz ist sicher angebracht.
Also aktiveren Ansatz, zum Beispiel das, was jetzt der Vatikan macht, indem dass sie zum Beispiel René Brühlhart holt, um helfen, den Ruf wiederherzustellen.
Das werden wir sehen, oder? Das ist, ich glaube, das hängt nicht so sehr mit mir Person zusammen, sondern vielmehr mit dem Willen, sich den Herausforderungen von heute sozusagen zu stellen. Und damit sie die Herausforderungen auch verstehen, müssen sie zuerst auch wissen, wo das Risiko, wo das Verwundbarkeiten liegen. Erst dann können sie nachher die entsprechenden Massnahmen ergreifen. Und, das meine ich eigentlich schlussendlich mit einem aktiven Ansatz. Und nicht, dass es von aussen zu einem reingetragen wird, dass nachher andere, sei das Länder oder Behörden, einem sagen, du musst jetzt das, das und das in die Wege leiten, sondern selber die entsprechenden Bemühungen unternimmt und gestützt auf die eigene Erkenntnis eigentlich ganz konkrete Massnahmen treffen.
Also heisst eigentlich, Sie machen eine Analyse, Sie legen die Risiken dar. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das sehr diplomatisch werden machen. Ich weiss gar nicht, ob Sie das machen, Sie dem Papst direkt oder seinen Mithelfer darlegen, und dann müssen Sie dann handeln, oder es ist Ihre Wahl, ob Sie dann handeln oder nicht?
Wie gesagt, meine Funktion ist eine beratende Funktion, und bei einer beratenden Funktion ist auch immer eine entsprechende Unabhängigkeit rum, und die werde ich sicher entsprechend wahrnehmen.
Warum, René Brühlhart, interessiert Sie die Bekämpfung von Missbrauch eigentlich so?
Es ist ein Helfen, es ist ein Dienen schlussendlich an einem System, ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal, versuchen, die Möglichkeiten, die man hat, oder vielleicht auch gewisse minimale Qualitäten, die man hat, dass man die sozusagen an einem Gesamten zur Verfügung stellen kann und dort dann auch entsprechende Verbesserungen kann auf den Tag bringen. Also, das ist etwas, wo man nachher auch gewisse Resultate sieht, hoffentlich, und wo nachher auch mit einer gewissen Motivation als solches verbunden ist.
Also Sie haben Freude, wenn der Ruf von einem Staat zum Beispiel, der vielleicht tramponiert war, wieder gut ist?
Wenn es gerechtfertigt ist, ja, absolut. Es ist ja Freude dann, wenn man sieht, dass man vielleicht einen gewissen Mentalitätswandel hat können, in den Weg legt, wenn man eine gewisse Sensibilisierung hat können erreichen und dass man vielleicht entsprechende Instrumente und Massnahmen können aufsetzen, dass man dort, sagen wir mal, gewisse Einfallstore sicher hat können schliessen.
Man hat sie mal als James Bond bezeichnet, im Auftrag von seiner Heiligkeit, oder wo ihre Stelle im Vatikan bekannt worden ist. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ihre Inspiration kommt nicht von James Bond, Umberto Eco oder Dan Brown. Täusche ich?
Ja, ich glaube, für das bin ich mittlerweile fast ein bisschen zu alt. Nein, also wie gesagt, Fiktion soll Fiktion bleiben. Ich glaube, das, was man hier macht, das ist...
Also die Inspiration kommt nicht aus die Inspiration kommt also nicht aus so Büchern oder als kleiner Bub, der gesagt hat, ich will der Öffentlichkeit dienen oder so.
Nein, also wie gesagt, das ist ja, das Bild ist irgendwo jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit gedreht worden, aus welchen Gründen auch immer, aber ich kann mir da gewisse Schuld absprechen diesbezüglich.
René Brühlhart, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Stelle im Vatikan. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Besten Dank, Frau Brunner.
Der René Brühlhart ist seit ein paar Wochen im Vatikan am Arbeiten. Er untersucht die Geldwäsche in der Vatikanbank, weiss viel, darf aber nicht immer gleich viel sagen. Susanne Brunner hat die Frage gestellt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.